natürlich eine gewisse magische Atmosphäre, aber auch Tempel haben sozusagen eine Atmosphäre. Der nächste Punkt zu verstehen ist, dass nicht nur Orte Atmosphäre tragen, sondern auch Menschen. Wenn man bestimmte Menschen trifft man in ihre Atmosphäre hinein, die einen entweder bereichert oder beunruhigt oder sogar Energie abzieht. Und der spirituelle Kreis hat etwas mit dieser Atmosphäre zu tun. Es ist ein spirituelles Verständnis, Liebe zu Krishna, Bhakti, die so stark werden können, gestärkt werden können, dass man, während man durchs Leben hindurch geht, nicht nur nicht beeinflusst wird von der materiellen Atmosphäre, sondern darüber hinaus andere Menschen stark inspirieren kann, stark in Gang setzen kann, was ihr eigenes spirituelles Leben betrifft. Ich habe den Menschen immer dann meine erste Begegnung mit Srila Prabhupada nacherzählt. Ich sah Srila Prabhupada damals das erste Mal im Londoner Airport und es schien mir, dass gewissermaßen ein Lichterglanz von ihm ausstrahlte. Ein Glanz, der so stark war, dass ich mich das erste Mal zu Boden war, aber nicht aus Respekt, sondern um Deckung zu suchen vor diesem Licht, was ich mich überwältigte. Es war wie ein Soldat, der in ein Grab hineinstürzt, um dem der atomaren Ausstrahlung zu entgehen. So etwa. Da habe ich die Menschen erinnert, dass in allen Kulturkreisen Heilige immer so einen Kreis haben. Heiligenkreis, glaube ich, oder Heiligenschein. In unserer Tradition sieht man das manchmal, dass Priester, bevor sie auf den Altar gehen, versuchen, diesen Kreis um sich zu stärken, indem sie in mantra-chantender Weise wirklich so einen Kreis andeuten. Oma, Pavitra, Pavitra, Vata, sieht es aus, als schlüpfen sie in die Luft hinein. Aber was sie machen, ist, sie versuchen, einen Kreis zu etablieren. Einen spirituellen Kreis. So habe ich dann meine Zuhörer inspiriert, sich einmal die Frage zu stellen, inwieweit sie sich in einem spirituellen Kreis befinden, ob der stark und intakt ist oder Löcher hat wie Schweizer Emmentaler. Ja, Käfig auch, das soll sehr gut sein. Viele Menschen, denen sieht man ganz starke Plädierungen ihres spirituellen Kreises an, weil sie nicht ausreichend Wissen haben von einer spirituellen Praxis, die ihren spirituellen Kreis auftankt und solche nicht ausdrücken, versorgt. Das sind ein paar Dinge, über die ich so in den öffentlichen Vorlesungen gesprochen habe und ich habe den Menschen dann versucht nahezulegen, was sie tun können, um ihren spirituellen Kreis zu stärken, beziehungsweise was sie vermeiden können, um ihren spirituellen Kreis zu schwächen. Ich glaube, dass ihr alle euch mit diesem Konzept auf eure Weise schon auseinandergesetzt habt. Auch manche von euch Vorlesungen besucht, in denen ich versucht habe, darüber zu sprechen und darüber Inspiration zu geben. Ich möchte euch heute Abend einfach nur noch mal daran erinnern, euch Gedanken zu machen, was euch hilft, euren spirituellen Kreis zu etablieren, beziehungsweise was ihr hilft, dass der spirituelle Kreis geschwächt ist. Ich möchte euch sehr gerne das Dilemma des normalen Menschen darstellen. Es gibt sozusagen zwei Kreise in unserem Leben. Der eine ist Dinge, die wir tun können und die uns helfen. Und der andere besteht auf Dinge, auf die wir keinerlei Kontrolle haben. Zum Beispiel haben wir keine Kontrolle auf manche unserer Beziehungen. Die sind so, wie sie sind und wahrscheinlich werden sie einige Zeit noch so bleiben. Wir haben keine Kontrolle auf die Schweizer Steuern, weil die von anderen Menschen bestimmt werden, als wir es sind. Wir haben keine Kontrolle auf manche Behinderungen, die wir haben, wie zum Beispiel schlechte Augen und so weiter. Aber wir haben Einfluss auf eine ganze Menge Dinge, die wir tun können, zum Beispiel unsere Gedanken, oder einige von unseren Tätigkeiten oder einige von den Gelegenheiten, die wir im Leben haben. Und die meisten Menschen, weil die so negativ eingestellt sind, denken immer an das, was sie nicht tun können und beklagen sich. Ah, das läuft nicht. Ah, dieser Mistkerl. Und so weiter. Die blöde Schule und mein schlimmer Boss und das Schlitzohr hinter der Kasse bei, wie heißt das hier? Bei dem Milo oder Mikro. Und dadurch, dass sie diesen Dingen, die sie nicht tun können, so viel Energie geben, wird das immer größer. Stattdessen sollte man sich um die Dinge kümmern, die man tun kann. Und sehen, auch wenn es ganz wenig ist. Wenn wir nur ein bisschen chanten können, ein bisschen Krishna opfern können, einige Beziehungen haben, die stimmen. Wenn wir uns ganz auf die konzentrieren, werden wir sehen, wie unser Kreis größer und größer wird. Und schließlich alles in ein, also unser ganzes Leben erfüllt und bestimmt. Das sind so ein paar Dinge, die so noch leicht nachvollziehbar sind, die ich versucht habe, in den öffentlichen Vorlesungen zu vertreten. Aber manchmal sind die Leute sehr erfüllt und bedanken sich. Und manchmal gelingt es mir nicht, diese Konzepte gut zu überzubringen. Ich muss sich schauen, ob wir dann Frage greifen. Oh, schade, entschuldigt, aber alles, was ich sagen möchte, ist, kümmert euch um das Anwachsen eures Krishna-Bewusstseins. Das versteht jeder. Gut, hier möchte ich aber das nur so sagen, damit ihr wisst, wo ich mich gedanklich so rumtreibe, wenn ich in der Öffentlichkeit Vorlesung gebe. Jetzt möchte ich gerne mich auf mein Publikum in Zürich einstellen, heute Abend, und euch versuchen, etwas nahezulegen oder etwas zu schenken, was euch vielleicht nützlich ist in eurem spirituellen Leben. Vor einiger Zeit, gerade nur eine Woche war es her, habe ich jemanden getroffen, der mir von einem interessanten Buch erzählt hat. In diesem Buch wird ein gewisses, ein wichtiger Punkt gemacht, den ich als Ausgangspunkt für die Vorlesung nehmen möchte. In diesem Buch wird der Punkt gemacht, dass Menschen, die sich nicht bewusst darum kümmern, ihr spirituelles Leben zu entwickeln, die nicht täglich daran arbeiten, manchmal die Gefahr erleben, dass sie auf die materielle Ebene zurückkommen, ins materielle Leben zurückfallen. Ich finde, das ist ein wichtiges Thema, denn auch wir haben gesehen, dass wir in unserer Hare Krishna-Bewegung, der internationalen Bewegung für den Versuch, Krishna bewusst zu werden, sagt inzwischen schon, sehr oft Menschen oder Leute finden, die sich einige Zeit ins spirituelle Leben befassen, aber dann wieder ein bisschen zurückklinken und ziemlich auf der materiellen Ebene sind, wenn sie es ganz ehrlich sehen möchten. Das, was ich euch jetzt erzähle, ist zur gleichen Zeit ein bisschen erschütternd, aber auch sehr inspirierend, wenn man gewillt ist, die Lektion daraus zu ziehen. Es handelt also von einer Situation, die es so ähnlich gegeben haben soll, wo die besten Absichten unerklärlicherweise ganz schlimme Auswüchse haben. Und zwar fängt es an mit einem Flugzeugabsturz. Eine Schulklasse von guten Schülern aus London, die meistens aus der gesellschaftlichen Mittel- bis Oberschicht kommen, stürzen ab und landen dann auf einer Insel. Durch irgendeinen Vorfall, durch irgendein Ereignis, was mir nicht so erklärt werden konnte, sterben alle Erwachsenen, die auf diesem Flug mit sind, weil die alle vorne sind bei der Kabine, und nur die Kinder, die hinten sitzen, überleben diesen Flugzeugabsturz. Die landen auf einer traumhaft schönen Insel mit dem Idealklima. Auf dieser Insel gibt es Früchte zum Schmarotzen, oder wie sagt man, zum Schwelgen.
Es ist ein wunderschönes Trinkwasser da, gespeist aus ganz klaren Quellen. Man braucht sich fast nur ein kleines Bächlein über dem Haupt zu bauen, so aus Stroh, und kann also wunderbar leben. Und diese Kinder beschließen in dieser perfekten Situation, das ideale soziale Umfeld zu schaffen. Die Entscheidungen werden nur mehrheitlich durch demokratische Absprachen getroffen. Sie haben einen Führer, der aber vom guten Wesen ist und sich unglaublich auskennt und gute moralische und ethische Vorsätze findet. Die leben so angenehm, wie ich es nicht mal mit meiner norddeutschen Fantasie euch ausmalen könnte. Also wirklich angenehm. Irgendwann einmal gibt es durch ganz kleine Meinungsverschiedenheiten hervorgerufen, ganz kleine. Also ich glaube, ob man die Kartoffeln salzen soll oder nicht, was ganz privat ist. Den Ansatz von zwei Gruppen. Diese Gruppen werden stärker und stärker, die Parteien werden stärker und die Meinungsverschiedenheiten unnötigerweise und unerklärlicherweise größer, bis schließlich, ich will auch das ersparen, wie das genau geht, die beiden Seiten sich bekämpfen, es gibt Tote, waren die besten Freunde, die kamen aus einer Klasse und spielten zusammen, waren gemeinsam aufgewachsen. Und schließlich hat eine Seite entschlossen, es geht nicht mehr so weiter und hat die ganze Insel in Flammen gesetzt. Die ganze Insel brannte. Die eine Seite floh auf den Berg und die andere Seite, glaube ich, auf die Küste und wurde dann von einem Kreuzschiff oder wie sagt man, einem Schiff der Marine entdeckt. Der Offizier landete und sprach mit dem Helden, also dem Staatspräsidenten der Insel. Spielen wir Krieg? So etwas Ähnliches. So, was? Und er erzählt ihm alles. Er erzählt ihm, wie es zu dieser Parteienbildung führte, die sich dann bekämpfte. Ist denn auch Tote bei euch gegeben? Ja, sagt der kleine Stäbske, der kleine Bursche. 3 oder 4 Tote. Als er das ausspricht, fängt er an, unkontrollierbar zu weinen. Alle seine kleinen jugendlichen Freunde weinen auch. Sie weinen in diesem Augenblick über das ganze Dilemma des menschlichen Wesens, dass er beste Vorsätze hat. Aber irgendwie immer wieder in Situationen hineinkommt, sodass die Schwächen, die da sind, so unglaublich stark werden und schließlich zur Zerstörung der ganzen Insel führen. Also der Marineoffizier hört das. Das Buch endet damit, dass er auf den Kreuzer schaut, das Marineschiff, und sieht, dass das Dilemma der ganzen menschlichen Gesellschaft ist. Die sich da klein geschnitten haben und bekämpft haben und Schaden zugefügt haben, so tun sich die Menschen immer wieder auch Schaden bekämpfen und schließlich Schaden zufügen. Ein Buch, was mit einer düsteren Prognose für die Menschheit endet, aber ein Nobelpreis bekommen hat, weil es anscheinend so kräftig ist. Kennt ihr das, was von diesen beschrieben wird? Dass man so gute Vorsätze hat, sein Leben wirklich sehr spirituell gestalten möchte, Beziehung wirklich helfend und aufbauend gestalten will, sein Leben einer spirituellen Mission verschicken will, aber irgendwie dann dazu kommt, dass alles im Chaos und im Tohuwabohu endet. Kennen Sie das vielleicht in einem privaten Bereich, in einem täglichen Bereich? Die Bhagavad Gita und andere Schriften sagen, dass das daran liegt, dass wir bestimmte Feinde haben, die wir um uns herum tragen. Lust, Neid, Gier, Illusion und schließlich so etwas wie Verrücktheit, dass wir etwas tun, was nicht für uns gut ist und nicht für andere gut ist. Es sind 6 Feinde, die die bedingte Seele umzingeln. Und wenn man nicht eine starke spirituelle Praxis hat, kann es sein, dass diese Feinde irgendwo an irgendeiner Phase in unserem Leben eine übermäßig starke Kontrolle in unser Leben reinbringen. Shri Krishna spricht von dieser Entwicklung in der Bhagavad Gita. Und ich möchte gleich darüber sprechen, was Krishna sagt, aber ich möchte vorher meine Absicht kundgeben. Ich möchte heute darüber sprechen, über das wichtigste Prinzip in jedem spirituellen Leben, nämlich dass es uns gelingt, den Geist zu kontrollieren. An der Art, wie einer unserer Gäste aufgestanden ist, habe ich gemerkt, dass da plötzlich was im Geist berührte, was ihn beunruhigte und was ihn rausgetragen hat aus unserer Gemeinschaft. Das passiert immer wieder. Yoga oder spirituelles Leben kann erst dann erfolgreich sein, wenn man den Geist ein bisschen kontrolliert. Das Ziel, sagt Patanjali, von jeder Yoga-Ausübung ist, die Wogen und die Wellen des Geistes, die durch die materielle Natur kommen, unter Kontrolle zu bringen, zur Ruhe zu bringen, zum Ausgleich zu bringen. Ohne den Geist kontrolliert zu haben, können wir auch in einem spirituellen Leben oder in einer spirituellen Bewegung damit rechnen, dass erhebliche Störungen auftreten, die uns in den Drangsal setzen oder auch bedrängen. Krishna erklärt in der Bhagavad Gita, dass man einen Devotee an 4 Eigenschaften messen kann. Die erste Eigenschaft ist, dass der Geist auf ihn gerichtet ist, den ständigen Denken über seine Herrlichkeit. Wenn ein Devotee tatsächlich dazu kommt, über Krishna zu meditieren, ihn nicht zu vergessen, dann wird er von dieser Krishna-Sonne im Herzen erfüllt, die dafür sorgt, dass alle Finsternis oder Dunkelheit, die das materielle Leben verursacht ist, nach und nach weggeht. Aber wenn ein Devotee, auch ein Krishna-Devotee, nicht dazu kommt, Geister an Krishna zu denken, ständig an Krishna zu denken, wird er diesen Feinden ausgesetzt sein, in einem großen oder starken Maße, in einem großen oder kleinen Maße, wollte ich sagen, und sein spirituelles Leben kann vereitelt werden. Das ist sehr leicht möglich. Vishwanath Chakravarti Thakur erklärt, dass es sehr wichtig ist für einen Menschen im spirituellen Leben, tiefer zu werden. Und mit tiefer werden meint er, dass wir den Geist mit Krishna erfüllen. Vishwanath Chakravarti Thakur erklärt, wie man am Anfang des spirituellen Lebens hauptsächlich die äußeren Sinne beschäftigt. Man isst Krishna geweihte Speise, man trägt das Tilak-Zeichen auf den Kopf auf, man singt mit angeschwellten Halsadern den Hare Krishna Mantra. Man tanzt, wobei die Kleider in der Luft wehen und so weiter. Man beschäftigt sich mit den äußeren Körper. Aber wenn man nicht dazu kommt, den inneren Geist zu beschäftigen, tiefer zu werden, dann wird diese äußere Betätigung eines Tages nicht mehr ausreichen, um sich auf der spirituellen Ebene zu halten. Man wird unzufrieden werden und unglücklich sogar im Herzen sein. Wie beschreibt Srila Vishwanath Chakravarti Thakur die Beschäftigung des inneren Sinnes? Was soll man tun mit dem? Wie soll man den engagieren? Es werden 3 Punkte gegeben. Der erste Punkt ist, wir sollten anfangen, Abhyasa zu praktizieren, immer wieder zurückzuziehen. Wenn wir sehen, wie wir durchs Leben hindurchgehen und wir sehen, wie sich unsere Gedanken verehren und sich eine Gedankenverfehlung ergibt, sollten wir bewusst üben, den Geist von wo auch immer er hingeht, zurückzuziehen. Zum Beispiel, mag ich durch mein Leben hindurchgehen, so haben wir das früher gemacht, und so merken wir so, so mitgenommen vom Strom der Ereignisse um einen herum. Dann kann man sich kurz hinsetzen, ein paar Texte aus der Kita lesen und so den Geist des beurteilenden Themas mitnehmen. Man kann auch darüber nachdenken, wie hätten in dieser Situation Menschen, die spirituell weiter fortgeschritten sind, als ich es schon bin, gehandelt. Man kann so an dem Beispiel von Menschen den Geist zu heilsameren Gedanken zurückbringen, als die, die einem Augenblick verstricken. Abhyasa, diese ständige Übung, muss gemacht werden. Wenn wir sehen, wie sich unsere Gedanken trüben, wenn so die Tinte des materiellen Daseins in unsere Gedanken gekippt werden, dann sollten wir anfangen, das nicht mehr zu tolerieren. Wir sollten denken, mein spirituelles Leben ist ja nicht sehr spirituell, ich bin nur der Schatten eines spirituellen Menschen, also nur äußerlich, aber innerlich meilenweit entfernt. Abhyasa ist das. Das ist eine gewisse Disziplin, eine Yoga-Disziplin. Ihr müsst selber entdecken, für euch im Leben, wie ihr schafft, die Gedanken zurückzubringen. Ich singe mal einen. Ich singe einen Bhajan immer. Wenn ich merke, wie mein Geist ein bisschen trinkt, dann fange ich an, ein heiliges Liedchen zu singen. Das merkt bei mir, aber vielleicht sind andere Dinge bei euch möglich. Die zweite Stufe ist, dass man tief anfängt, über das spirituelle Thema zu reflektieren. Ohne über spirituelle Dinge zu reflektieren im Leben, ist es nicht möglich, dass wir uns diese Dinge selber aneignen. Es ist genauso wie Speise. Wenn wir nur Speise essen, aber die nicht verdauen, so wird die Speise niemals ein Teil unseres Körpers, die uns hilft, energiegeladen durchs Leben zu gehen. So kann man nur durch das tiefe Nachdenken, was auch geschehen kann, in Diskussionen mit Freunden über das spirituelle Thema, sich spirituelle Erkenntnisse aneignen und zum eigenen machen, dass die ein Grundbestandteil unseres Körpers sind, genau wie unsere Ohren oder unsere Nase oder unser Magen. So, ohne die Reflexion werden wir uns niemals spirituelle Themen aneignen. Der dritte Punkt ist schließlich Smaranam. Das ist die ständige Erinnerung an Krishna über die 24 Stunden des Tages. Diese Erinnerung ist das gewünschte Ziel. Und wer diese Erinnerung oder diese Meditation erreicht hat, befindet sich bereits mit einem Schritt in der spirituellen Dimension, in der spirituellen Welt. Wenn wir einen solchen Devoti treffen, der sich immer an Krishna erinnert und ihn nicht vergisst, werden wir sofort von diesem, wie soll ich mich ausdrücken, diesem Devoti erfasst werden. Dieses Smaranam, sich an Krishna zu erinnern, kann so stark sein, dass der Devoti für kurze Zeit oder so lang wie es nötig ist, die materielle Ebene verlässt. Ich habe einen älteren Devoti kennengelernt in Vrindavan, der Gottbruder von Srila Prabhupada, der mir erzählt hatte, dass sein ein guter Bekannter von ihm einmal nach Mathura ging, um sich ein Furunkel operieren zu lassen. Das sind Eiderbeulen, das ist eine recht schmerzhafte Operation, wie ich gehört habe. Der Arzt muss da reinstechen und der ganze Eiter kommt dann zapsch, so rausgezapscht. So dieser Devoti sagte zu dem Arzt, ich brauche keine Anästhesie. Aber also mit größten Respekt vor deinem dir, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du diesen Schmerz standhältst. Du bist ein Vegetarier und sehr sensibel und du wirst schreien wie in ärgster Bedrängnis. Nein, ich fühle mich nach der Anästhesie dann immer so lahm und so unbewusst. Ich möchte auch eine Anästhesie. Ja, aber wie machst du das? Ach, sagst du der Devoti. Ich denke einfach an Krishna und ich gehe einfach so wie der Meister mein Abschluss erleben. Wirklich? Ja, ist kein Problem. Du kannst ja anfangen zu schneiden und wenn du siehst, dass ich jammere, dann kannst du dir eine Anästhesie geben. So, der Arzt fing dann an zu schneiden und das geht ganz schön tief. Aber dieser Devotee war so sehr in Gedanken an Krishna versunken, dass er nichts spürte. Die ganze Zeit über sagte er nur manchmal ganz trocken, Hallo Krishna. Er war gelöst von diesem physischen Wahrnehmungsapparat, weil er durch den Bereich der Erinnerung an Krishna in Krishna gelebt hat, auf der spirituellen Ebene. Ich weiß, dass das nur inspirierende, sagen wir mal, Nachrichten sind für euch vielleicht und dass ihr denkt, naja, ich bin aber ganz schön auf der Anfängerstufe. Das ist okay, ich wollte aber nur sagen, dass der innere Weg einen bis zu dieser Stufe hinführen kann. Wir müssen natürlich sehen, wo wir anfangen. Ich glaube nicht, dass wir den Zahnarzt von Zürich überstehen würden, indem wir sagen, ich erinnere mich jetzt an Krishna, also du brauchst keine Spritze zu geben. Ich glaube auch nicht, dass wir das so herausfordern sollten. Aber was ich sagen möchte ist, das sind Dinge, die in unserer Tradition möglich sind. Wir haben von Haridas Thakur gehört, der aufgrund einer doch sehr ziemlich religionsunfreundlichen Verurteilung dann ausgepeitscht wurde und der nichts, aber auch gar nichts von den Peitschen erfuhr, weil er in Krishna verblieben war. So ist das Leben. Ich glaube, wir müssen anfangen auf der Stufe von Abhyasa, dass wir einfach, dass uns erstmal auffällt, dass wir so viel mit Gedanken denken, die uns mit der materiellen Ebene verbinden. Und die uns dann mit unseren Feinden verbinden, wie Lust, Gier, Neid, Illusion, Verrücktheit und diesen mentalen Gegnern, die ein Mensch, der auf der spirituellen Fortschritt sucht, zurückdrängen. So fangen wir an damit. Wir sollten einfach sagen, ich bin es satt, immer wieder durch meine 32.000 Gedanken am Tage kontrolliert zu werden. Ich habe gehört von Ernährungspsychologen, die sagen, dass der normale Mensch 32.000 Gedanken am Tag denkt. Und die meisten Gedanken, die so ein normaler Mensch denkt, sind in diesem Kreis, die ihn mit denen er so und so nicht verändern kann, so und so nicht verbessern kann, so und so nicht heil werden kann und die ihn einfach total schwächen. Man sollte da mal anfangen, zu sagen, woran denke ich den ganzen Tag? Ein bisschen mentale Hygiene machen. Ausdehnen und den Geist auf die Dinge richten, die auch förderlich sind. Wenn man dann weiterkommt und anfängt, das spirituelle Thema zu reflektieren und immer da drin sind, dann ist irgendwann mal die Möglichkeit gegeben, dass man auf diese hohe Ebene des Smaranam, der Erinnerung an Krishna, kommt, wo man eben mit Krishna zusammen ist und durch dieses Yoga, durch diese Verbindung nicht mehr mit der materiellen Energie zusammen ist. Auf diesem Weg gibt es nach der Yoga-Tradition fünf verschiedene Stufen, durch die man hindurchgeht. Für diejenigen, die sich für das interessieren, das Thema, ist das, glaube ich, sehr, also mir hat das jedenfalls sehr geholfen und sehr inspiriert, als ich davon hörte. Die erste Bewusstseinsstufe ist die Bewusstseinsstufe eines normalen Menschen. Das heißt, Chipta, er ist gestört. Das heißt, die Dinge, die von außen auf ihn einkommen, können ihn sehr leicht stören und er reflektiert darüber. Er fühlt sich einfach unwohl in seiner Haut, nicht ganz bei sich und ist sehr leicht verletzlich. Die zweite Bewusstseins- oder Geistesstufe heißt Mudha, ist verwehrt, so ähnlich. Was auf dieser Stufe passiert ist, dass er sehr große Schwierigkeiten hat, zwischen Illusion und Wahrheit zu unterscheiden. Zwischen, sagen wir mal, seiner eigenen Identität und seinen verschiedenen Rollen. Solch ein Mensch, der denkt zum Beispiel, er ist identisch mit dem Körper und dem Geist, ohne auch nur theoretisch ein spirituelles Verständnis zu haben, dass er eine spirituelle Seele ist. Und ein Beobachter ist. Die nächste Stufe ist eine Stufe, ich möchte die zwei ersten nicht so ausführen, weil sie, sagen wir mal, meistens nicht so sehr ein spiritueller Mensch sind. Sagen wir mal so, Hare Krishna, also ihr könnt sehen, ob ihr euch den Schuh anziehen müsst oder nicht. Die dritte Stufe ist mehr so aber unsere Stufe, die wir sehr oft sehen. Ein Mensch ist abgelenkt. Man nennt es Vikshipta. Diese Stufe bedeutet, dass man manchmal sich fixieren kann. Zum Beispiel, wenn wir den Hare Krishna Mahamantra chanten, gibt es ja Phasen vielleicht von einer Minute oder mehreren Minuten, wo wir wirklich eintauchen können in das spirituelle Thema. Oder beim Bhajan merkt man plötzlich, da war ja eben 3 Minuten, eine gewisse Zahl, wo ich von Minuten, eine gewisse Zeit, wo ich wirklich bei der Sache war. Oder wir sehen das in einem Gespräch, dass wir plötzlich auf die Uhr schauen und denken, schon eine Stunde vergangen. Wir waren ganz fixiert und wir haben nicht gemerkt, wie die Minuten an uns vorbeiziehen. Oder wenn sich zwei junge Leute, wie es oft vorkommt, romantisch in die Augen schauen, dann schauen sie nach einer Stunde immer noch und eine Stunde vergangen. Wirklich absorbiert, nicht? Also wirklich vertieft für die Zeit. Für eine gewisse Zeit. So, aber dann kommt eine Situation herbei, die einen wieder aus dieser Fixierung, aus dieser Verankerung reißt und wieder ablenkt. Deswegen Vikshipta. Die vierte Bewusstseinsstufe heißt Ekagra. Man sagt dazu fixiert, auf einen Punkt gerichtet. Krishna beschreibt oder sagt, dass diejenigen, die Bhakti ausüben, letztendlich dazu kommen sollten, den Geist wirklich auf eine Sache fixiert zu haben. Ekanti Bhakti, nennt man das. Ein Punkt, nicht abweichen davon. Dieser Geist von einem Menschen, der es schafft, so fixiert zu sein, wird mit einer Kerze verglichen, die sich an einem windstillen Ort befindet. Ihr kennt bestimmt den Text aus dem zweiten Drittel der Gita. Stetig brennende Kerze, die ein stetiges Licht verbreitet, ist eine gute Analogie für den Geist, der fixiert ist. Solch ein Mensch ist, lebt in der Erscheinungsweise der Tugend. Um Ekagra zu werden, das heißt fixiert zu werden und nicht so abgelenkt und gestört zu sein, ist es gut, tugendhafte Umstände zu haben. Das heißt sauber zu sein, rechtzeitig aufzustehen, Nahrung zu essen, Früchte und so weiter und so fort. Da kann man also äußerlich nachhelfen. Das sind Bewusstseinszustände, die auch herbeigeführt werden durch bestimmte Lebensumstände. Selbst auf dieser Stufe kann man noch durch bestimmte Schicksalsschläge unglaublich ins Wanken gebracht werden. Wenn plötzlich Umstände kommen, die nicht so tugendhaft sind und man aus seinem Lebensstil, der einem hilft, stetig und fixiert zu sein, plötzlich rausgerissen wird, ist man dann plötzlich wie eine Flamme in einem Raum, wo das Fenster plötzlich aufgegangen ist. So wird alles wieder ein bisschen flacker haben. Die fünfte Bewusstseinsstufe ist die Stufe, wo das Bewusstsein nicht mehr von äußeren Ereignissen in der materiellen Energie beeinflusst werden. Ich möchte gerne als Beispiel ein Vorfall von Srila Prabhupada, der mich total beeindruckt hat, als ich davon hörte, berichten. Gewiss, Srila Prabhupada war in der letzten Stufe, sagen wir mal, am Abend seines Lebens war, bettlägerig. Und zu diesem Zeitpunkt ging Prabhupada tat er das, was er während seines Lebens als aktiver, sagen wir mal, aktiver Mönch oder wie soll man sagen, aktiver Devotee, der Krishna-Bewusstsein verbreitet hat auf die ganze Welt, niemals so tat es, oder selten tat. Er ist in der letzten Phase seines Lebens ganz nach innen gegangen, ganz tief. Einmal lag er da, sein ganzer Körper war von Fallpunktruder bedeckt, weil er eine Schwellung hatte. Und er fing plötzlich an zu lachen. Also richtig laut halt zu lachen und wand sich vor Lachen. Das ist doch komisch, der Bewusstsein, da deinen Körper aufzugeben. Was gibt's denn da zu lachen? Und zwar überhaupt nicht mehr lachen. Srila Prabhupada lachte einfach weiter. Schließlich sagte er, ich sehe aus wie ein Schüler. So ganz weiß. Ein anderes Mal musste er nach oben getragen werden, aus dem Raum, wo er bettlägerig war, auf das Dach. Und als er so getragen wurde, er konnte sich nicht aus eigener Kraft mehr fortbewegen, weil es wirklich die letzten Stunden seines irdischen Aufenthalts war, lachte er auch wieder. Und sein Körper schüttelte sich vor Lachen. Und man musste wirklich festhalten. So lachte er. Alle gucken, wenn ein Arzt ist, ein und her geht, wenn ich oben bin, dann werde ich euch erzählen. Und dann erzählte Prabhupada einen ganz ländlichen Witz oben. Er sprach von einem Mann, der so arm war, dass er nur Grashüpfer essen konnte. Also, er konnte sich nichts zu essen lassen. Ein sehr proteinhaltig Grashüpfer. Er war so arm, und als Prabhupada schon ansetzt und so weit erzählt hat, schüttelte er sich wieder vor Lachen. Und dann sagt, aber wenn dieser Mann zur Toilette ging, dann ritt er auf einem teuren Schimmel zur Toilette. Und das ließ er sich nicht nehmen. Er ging auf den Schimmel und ging dann das große Geschäft erledigen. Und er lachte wieder. Ich muss euch gleich vorwarnen, Srila Prabhupadas Humor werdet ihr wahrscheinlich nicht gewachsen sein, weil ihr aus einem anderen Kulturkreis kommt. Also wir dachten, was ist denn jetzt, was hat denn das mit der Situation zu tun? Und dann musste Prabhupada erklären. So bin ich. Ich bin auf der letzten Stufe meines Lebens, ein Häufchen Knochen, bedeckt mit ein bisschen Haut. Aber damit ich irgendwo da oben rasten kann, sind vier Leute, die mich hochtragen. Ich bin also wie der Mann, der sich einen Schimmel hält, um das große Geschäft zu erleben. Und dann lachte Baba. Ich weiß, unser Humor reicht nicht aus, um das zu erfassen. Ich möchte mit diesen Beispielen eines zeigen. Baba Krishna. Er hat nicht mehr diese körperliche Ebene wahrgenommen. Ein seiner Beine war bereits auf der transzendentalen und spirituellen Ebene. Er war auf der Stufe, wo der Geist total unbeweglich ist von der materiellen Ebene. Für uns, die wir langsam versuchen, tiefer zu werden, ich glaube, es ist eine große Wichtigkeit im Leben, möchte ich abschließend vier Orte bekannt geben. Oder fünf Orte, wo man zu einer Begegnung mit Krishna kommt. Den Geist selber zu kontrollieren, ist fast unmöglich. Fast. Man müsste, wie ein großer Yogi, sehr gute Sanskaras dafür haben. Aber die meisten Menschen in diesem Zeitalter haben große Schwierigkeiten, den Geist auf diese Stufe der Disziplin zu bringen, die ich euch eben erzählt hat. Das scheint unverständlich, Rogerio, da so hinzukommen mit eigenen Bemühungen. Nicht? Da müsste man ja Lichtjahre zurücklegen. Nick, wie siehst du das? Den Geist so zu kontrollieren, das hat man oft probiert, das geht nicht. Man wird immer wieder zu diesen unteren Stufen kommen. Oder? Das kommt also laufend vor. Die Philosophie des Krishna-Bewusstseins oder die Systematik des Krishna-Bewusstseins versucht, das im Auge zu behalten. Aber der Weg, wie das erreicht wird, ist auf eine Art und Weise, die anders ist als die eigene geistige Anstrengung, diesen Geist immer wieder zurückzuholen. Natürlich muss ein Mensch auch im Krishna-Bewusstsein anfangen, den Geist zurückzuholen. Natürlich muss er ihn reflektieren und natürlich ist Disziplin nötig. Aber im Grunde genommen versteht man, es wird nicht durch meine eigene Anstrengung geschehen können. Es gibt ein Lied von Bhaktivinoda Thakur, wo er sagt, das Dilemma so ausdrückt. Er sagt, mein Körper ist völlig unter der Kontrolle der materiellen Energie und mein Geist ist Pagal. Pagal heißt sehr verwehrt.
Er ist nicht geneigt, spirituelle Autorität anzunehmen. Er richtet sich immer gegen die spirituelle Autorität der Schriften, spirituellen Unterweisung, spirituellen Einsichten und so weiter. Er rutscht immer wieder ab, wie ein störriges Kind. Es gibt nur eine Chance, sagt Bhakti in der Tat für dich. Und diese Chance ist Krishna, dass du in mein Herz hineinkommst und du meinen Geist kontrollierst und du meine Sinne kontrollierst. Alleine ist es nicht möglich. Für Krishna zu treffen, kann man in dieser stürmigen Zeit, indem man das Konzept von Tadiya versteht. Tadiya sind Dinge, die nicht auf eine Weise nicht direkt Krishna sind, aber durch die Nähe mit Krishna.
Thank you. Thank you.
much for bringing us to Vrindavan. Und hat jetzt eine neue Dimension eröffnet. Und zwar taucht dort der Mantra nicht mehr als eine zusammenhängende Arrangierung von Silben auf, sondern in einer personifizierten Form. Der Mantra zum Beispiel gilt dort als ein Führer, der die Gebotenste, die ihn akzeptieren, aus der materiellen Sphäre des Bewusstseins in eine spirituelle hineinführt. Das heißt, wir nehmen den Maha-Mantra an, den Hare-Krishna-Mantra, als unseren Führer, der uns in die freudenspendenden Gärten des Krishna-Bewusstseins hineinbringt. Sehr oft hören wir zwar Vergleiche, wo der Mantra, die, sagen wir mal, mit einer Brücke verbunden wird. Also etwas, was einen Bereich mit einem anderen verbindet und einen Menschen dient, sich eben von aus diesem einen Bereich heraus zu bewegen und in einen anderen hinein zu bewegen. Aber hier taucht der Mantra in einer sehr personifizierten Form auf. Er ist ein Führer, dem wir uns anvertrauen, der uns in die freudenspendenden Bereiche des Krishna-Bewusstseins hineinbringt. Es ist sehr wichtig, wenn wir den Hare-Krishna-Mantra chanten, dass wir uns dieser inneren Führung Krishnas in Form des Heiligen Namens anvertrauen und mit ihm bereit sind, eine Reise zu unternehmen in das Krishna-Bewusstsein, das Rasa erfüllte Krishna-Bewusstsein, also das Symbolgeschmack erfüllte Krishna-Bewusstsein. Ich denke, wir werden noch ein bisschen weiter chanten, wie wir chanten, das ist bitte jedes Mal so, ihr habt jetzt einen arbeitsreichen Tag hinter euch gebracht und auch ein bisher bestimmt ereignisgefülltes Leben, mit angenehmen, aber auch unangenehmen Erlebnissen. Das ist jetzt heute Abend nicht mehr so wichtig. Heute Abend vertrauen wir uns einem Führer an, der uns von einer, sagen wir mal, dem gegenwärtigen Zustand unseres Bewusstseins in das freudenspendende Garten hineinführt. Also ich finde es ein sehr schönes Bild. I will not speak so much now. Wirklich gute Stimme. Thank you.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.